So, ja, ich glaube einfach, wir wollen noch mal uns sammeln und so kurz aufstehen und noch miteinander beten, bevor der nächste kommt. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir für dein gutes Wort. Natürlich, dass du uns auch immer wieder lehrst und ermutigst und anleitest. Gib Gnade jetzt auch, dass wir dein Wort aufnehmen können, auch bei diesem zweiten Vortrag. Leite du alles durch deinen Geist. Schenk du Segen und Auferbauung und Gnade für jeden Einzelnen von uns. Wir preisen dich dafür. Amen.
Amen.
Ja, wir haben also in unserem ersten Vortrag das Thema behandelt, was versteht die Bibel unter Endzeit, was sind die Kennzeichen dieser letzten Zeit vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen jetzt uns etwas mehr damit beschäftigen, ja, was ist der Weg des treuen Überrestes der Gemeinde in dieser letzten Zeit. Und ich denke, dass wir da vielleicht erstmal auch vom Alten Testament uns Gedanken machen sollten über dieses Thema des Überrestes. Das ist ja auch ein Thema, das Bibellehrern wie John Nelson Darby und anderen ein Herzensanliegen war. Und ich denke, sie haben mit Recht festgestellt, dass immer wieder dort, wo Gott mit den Menschen in Gnade neu angefangen hat, ihnen Segen gegeben hat, ihnen auch ein Stück, ein Bund gegeben hat, dass da die Mehrzahl der Menschen nach kurzer Zeit abgewichen ist von Gott und dass nur ein Überrest diesem Gott treu geblieben ist. Ich denke, das sehen wir an verschiedenen Stellen. Wir sehen zum Beispiel gerade beim Bund Israels, dass dieser heilige Bund, der unter so ernsten Voraussetzungen geschlossen wurde, bereits wenige Tage und Wochen nach dem feierlichen Bundesschluss gebrochen wurde bei dem Tanz ums goldene Kalb. Ja? Und das hat Gott auch so gesehen. Dein Volk hat mich verlassen, ja? Sagt er zu Mose. Also, und wir sehen, dass nur wenige da wirklich treu waren. Wir sehen später bei der Prüfung, beim Einzug des Volkes in das Land Kanaan, dass 10 Fürsten und die große Mehrzahl des Volkes gesagt haben, wir können dieses Land nicht erobern, wir kommen drin um, wir wollen nicht in dieses Land ziehen. Und nur Josua und Kaleb waren treu. Sie haben dem Herrn geglaubt, sie haben die Verheißung festgehalten. Ja? Wir sehen den treuen Überrest in Daniel zum Beispiel, ja, als das Volk gezüchtigt ins Exil gekommen war, da haben viele letztlich sich dort in diesem neuen Leben in Babylon bequem arrangiert. Es ist ja auch erschreckend, wie wenige dann zurückgegangen sind nach Jerusalem, dort wo eben viel Steine und viel Gefahr und viel Arbeit gewartet hat. Viele haben lieber Gold und Silber gespendet und sind schön in Babylon geblieben. Ja? Und von daher ist auch zum Beispiel dieser Wiederanfang in Jerusalem, Esra, Nehemia, das war ein Überrest. Und so, denke ich, können wir auch sagen, dass Gott dort, wo eben auch in der Christenheit ein allgemeines Abweichen war, und das war eben auch schon sehr bald mit Entstehung der katholischen Kirche der Fall, dass Gott trotzdem einen Überrest hatte. Zu dem gehören zum Beispiel die Waldenser, die Täufer. Zu dem gehören auch zum Beispiel diese Erweckungsbewegung, der Brüderbewegung, aber auch die Mennoniten. Ja? Abgesonderte Christen, die das Wort Gottes noch ernst genommen haben, die den Herrn gefürchtet haben, die treu waren dort, wo viele auf falsche Wege abgewichen sind. Und in diesem Sinn verstehe ich auch unsere endzeitliche Gemeindesituation. Ich glaube, dass wir in einer Situation leben, wo eben die Verführung viele, die sich Christen nennen und auch viele, die wirklich Kinder Gottes sind, in die Irre geführt hat, gelähmt hat, ein Stück weit weggezogen hat von dem Herrn und seiner Nachfolge. Und dass es immer eine Minderheit ist, gerade in der Endzeit eine kleine Minderheit, die dem Herrn Jesus treu nachfolgen. Ich persönlich sehe diesen treuen Überrest eben sehr deutlich prophetisch in der Offenbarung abgebildet in dem Sendschreiben an Philadelphia. Ja, das ist eine prophetische Botschaft, aber vielleicht wollen wir das auch mal lesen, um uns da ein Stück Orientierung zu verschaffen über das, was Gottes Wort, was Gottes Gedanken über die treuen Christen in der Endzeit sind. Ich denke, so können wir dieses Sendschreiben verstehen. Offenbarung 3, ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Vielleicht erst einmal so. Also hier wird deutlich, die Getreuen, die wirklich das Wort Gottes am Ende noch bewahren, sind wenige. Als Pfingstler hat mich diese Stelle gestört, weil ich habe gedacht, der Herr spricht hier nicht von uns. Wir haben ja die große Kraft, dessen haben wir uns ja gerühmt, die Power, ne? Charismatiker. Wir sind ja die gerne Millionen und Milliarden werden wollen. Aber der Herr spricht hier von einer kleinen Schar, der ganz offensichtlich der Wind entgegenbläst, die Widerstand und Entmutigung zu verarbeiten haben, und deswegen ermutigt der Herr sie auch. Sie selber haben eine kleine Kraft, aber der Herr sagt ihnen, ich habe den Schlüssel Davids. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Matthäus 28. Ja? Und wenn dieser Herr eine Tür öffnet zum Zeugnis, zum Dienst, dann kann niemand sie schließen. Und das gilt auch für den treuen Überrest der Gemeinde in der Endzeit, dass weder der Papst noch die Ökumene noch die pfingsterischen Falschpropheten noch der Staat, die Obrigkeit können die Tür schließen, die Gott seinem Zeugnis geöffnet hat, bis er dieses Zeugnis von der Erde holt, bis die Entrückung kommt. So lange wird Philadelphia auf der Erde dienen können. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir das verstehen, das ist ein prophetisches Bild. Es gab immer wieder in der Geschichte der Gemeinde Bewegungen, die gesagt haben, wir sind Philadelphia. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja? So können wir da gar nicht rangehen. Wir können sagen, wir haben den Wunsch, den Weg von Philadelphia zu gehen. Ja, das ist eine Mahnung, das ist ein prophetisches Bild, das uns ermuntern und anspornen soll, diesen Weg der Treue zu gehen, aber das können wir nicht einfach für uns reklamieren. Ja, ich denke, dass zu dieser Philadelphia-Gemeinde viele, auch vereinzelte Gläubige gehören, Gemeinden, kleine, größere. Und ich denke, das entscheidende Merkmal ist, dass sie den Herrn und sein Wort treu geblieben sind und ihn nicht verleugnet haben. Das wird ja auch so gesagt. Das heißt aber, dass es ganz arg viele andere Christen geben muss in dieser Zeit, bei denen genau das der Fall war. In Laodicea sehen wir auch diesen Teil der Christenheit prophetisch abgebildet und angesprochen, ja. Oder auch in Sardes, du hast den Ruf, dass du lebst und in Wahrheit bist du tot. Also das heißt, das sind wenige, die werden angefeindet. Ja? Da ist die Rede von der Synagoge des Satans, die spotten, die bibeltreuen Christen angreifen. Aber sie halten am Herrn fest und an seinem Wort fest. Das ist das Grundkennzeichen. Und ich denke, das können wir sehr wohl als Leitlinie auch für unseren Weg nehmen. Ja? Letztlich, die Verführung in der Christenheit führt dazu, und zwar mit einer zunehmenden Macht, dass immer mehr Namenschristen und auch einige echte Christen in die verführerische Vermischung der Ökumene abgezogen werden. Ja? Und das gilt zum Beispiel auch für Teile der Brüderbewegung, die allmählich immer mehr Positionen der evangelischen Allianz annehmen und zum Teil schon drin sind oder zum Teil sich immer mehr annähern und vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren drin sind. Ja? Weil man einfach die Position der Absonderung, der kämpferischen Bibeltreue aufgibt. Es ist auch interessant, dass im Zeitalter der Gesetzlosigkeit die Rolle der Frau eine Schlüsselrolle dabei spielt. Ja? Also einer der ersten Punkte, wo man die biblischen Gemeindeordnungen auflöst in der modernen Gemeindepolitik, ist die Stellung der Frau. Das Schweigen der Frau wird abgeschafft, die Kopfbedeckung wird abgeschafft, Frauen dürfen leiten und predigen. Und damit hat man im Grund eine Kirche, die sagt, wir erkennen Christus nicht mehr an. Ja? Wir haben uns von Christus emanzipiert. Ja, wenn wir zum Beispiel, das können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber Epheser 5 genauer studieren, dann ist die Frau ein Sinnbild für die Gemeinde und der Mann ein Sinnbild für Christus. Und deswegen hat der Mann die Aufgabe der Leitung und der Verkündigung des Wortes und nicht die Frau. Und in dem Moment, wo die Frauen in den Gemeinden predigen, ist es die Botschaft, die symbolische Botschaft, wir haben uns von Christus emanzipiert und Christus abgesetzt, wir haben unser Schicksal in unsere eigene Hand genommen. Ja, wir erkennen Christus als Haupt nicht mehr an. Das ist auch dasselbe, wenn man die Kopfbedeckung ablehnt, und das ist ja heute fast universal, dann sagt man praktisch, ich will in der Gemeinde nicht mehr das Zeugnis geben, dass die Gemeinde sich Christus unterordnet. Ja, das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung davon. Aber nur um zu sagen, das Wort bewahren bedeutet, dass wir dem Zeitgeist widerstehen. Ja? Und die nächste Station des Zeitgeistes ist, dass Homosexuelle auch in ehemals biblischen Gemeinden anerkannt und als Mitarbeiter bestätigt werden müssen. Ja? Das wird in der Allianz kommen, da dauert es gar nicht so lange. Du kannst es immer genau festlegen. Erst macht es die liberale Kirche und 5 bis 10 Jahre später machen es die evangelikale Allianz und nochmal 5 Jahre später machen es die unklaren Leute, die früher bibeltreu waren. Ja? Das ist ein bisschen verkürzt, aber beobachte das mal. Ja? Und das ist Abfall. Abfall von Christus und seinem Wort. Ja? Und ich bin fest davon überzeugt, in dem Moment, wo eine Gemeinde bewusst und wissentlich eine einzige Ordnung Gottes für die Gemeinde absetzt und sagt, wir wollen 1. Timotheus 2, 13 aus unserer Bibel streichen, wir setzen Ältestinnen ein. Ja? Sie hat keine Verheißung mehr. Ich glaube, dass der Herr ihren Leuchter wegstoßen wird und sie nicht anerkennt mehr als Zeugnis. Ja? Und das ist einer der Gründe, diese Anpassung an die Welt und den Zeitgeist, dass man dann sucht, wo ist der rhetorisch geschulte Bibelausleger, der uns bitteschön erklären kann, dass diese ganzen Ordnungen nur kulturell bedingt waren und eigentlich überhaupt nicht gültig sind für uns. Ach, das wäre so hilfreich, wenn wir das hätten. Das ist böse, das sieht Gott, solche Überlegungen. Ja? Dass praktisch man nicht mehr die Wahrheit ertragen will, sondern man bezahlt jeden gut, der eine schöne Legende schreibt, die das Ganze umdeutet. Ja? Und genau in dieser Zeit leben wir, wo klare biblische Positionen abgebrochen werden. Wo man zum Beispiel sagt, ja, in einer modernen Gemeinde, die wachstumsorientiert ist, kann man nicht mehr auf diesen altmodischen Regeln bestehen, dass ein junges Paar nicht zusammen sexuelle Gemeinschaft haben darf vor der Ehe. Ja? Das ist nun mal so, das machen halt mal alle. Also dann lassen wir es doch laufen. Ja, ja, aber dann werfe ich damit Christus aus der Gemeinde raus und sage, hier hat nicht mehr Gott das Sagen, sondern hier der Mensch hat das Sagen. Und ordnet die Dinge so, dass sie dem Menschen gut gefallen. Und das ist die Grundentwicklung, die wir haben in der Endzeit. Der Mensch steht im Mittelpunkt der modernen Gemeinde. Nicht mehr Christus. Ja? Und das ist besonders tragisch, zum Beispiel in den Brüdergemeinden, die früher so klar gelehrt haben, Christus der Mittelpunkt. Alles geht vom Haupt aus. Alles leitet der Herr durch seinen Geist. Ja, da ist es besonders schlimm vor Gott, wenn solche Gemeindekreise anfangen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, göttliche Ordnungen außer Kraft zu setzen und alles schön smart umzupolen, sodass maximales Wachstum da ist und die Jugend sich wohlfühlt. Ja. Aber das ist der Trend. Ja. Und das ist genau das, warum von Philadelphia gesagt wird, du hast eine kleine Kraft. Das sind nur wenige Toren, sag ich mal, die heute noch so altmodisch sind und die meinen, sie müssten immer noch an der Bibel genau festhalten, obwohl doch jeder weiß, dass bestimmte Sachen einfach heute politisch nicht opportun sind und dann guckt man halt, dass man sie weg erklärt. Ja, das ist der Trend. Und wenn wir den mitmachen, dann sind wir auf der anderen Seite, dann sind wir Feinde Gottes. Dann wird Gott gegen uns kämpfen und er wird auch jede Gemeinde dahin geben in Verführung und Auflösung, die von seinem Wort abweicht. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja? Also es ist eigentlich eine Frage des Überlebens. Aber natürlich nur, wenn ich wirklich Gott fürchte. Und das ist eben auch das Problem. Die Endzeit ist eine Zeit, wo die Gottesfurcht ersetzt wird durch Gottlosigkeit. Ja? Das ist ja ganz interessant. Gottesfurcht, Eusebia, kein Problem, kann man offen lassen. Eusebia heißt rechte Verehrung, Scheu und Ehrfurcht vor Gott. Und Gottlosigkeit, Asebia, heißt ein Fehlen von Scheu vor Gott, ein Fehlen von Gottesfurcht. Ja? Und der moderne Mensch sagt, Gott ist mein Kumpel, Gott ist dazu da, meine Wege zu segnen und zu ebnen und mir es gut gehen zu lassen. Und Gott wird doch nicht irgendwas von mir verlangen, was mir Leiden oder Lasten aufbürdet. Das ist nicht mein Gott. Ja, dann hast du den falschen Gott. Ja? Der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Der muss sterben. Der muss leiden. Der muss Lasten tragen. Der muss seine ganze Verwandtschaft preisgeben. Wer seinen Vater oder seine Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wisst ihr, diese ganzen Sachen, die werden heute einfach ausgeblendet. Ja? Man tut so, als ständen sie nicht geschrieben. Es ist unanständig, wenn man über sowas noch predigt. Und so geschieht Verführung. Verführung geschieht nicht nur darin, dass ich offen Lügen und falsche Dinge behaupte, sondern Verführung geschieht zuallererst mal darin, dass man sagt, ach, lassen wir doch einfach bestimmte kontroverse Themen mal außen vor. Da gibt es nur Schwierigkeiten. Wenn ich das Thema predige, dann wird die Schwester XY und der Bruder Z mich schief ansehen und nicht mehr mit mir reden und es gibt Unruhe und ach, lass uns über was Schönes, Nettes, Erbauliches predigen. Ja? Aber das ist nicht, du hast mein Wort bewahrt. Sondern mein Wort bewahrt, Apostelgeschichte 20 heißt etwas ganz Klares und Definiertes. Und das wird heute immer weniger gemacht. Apostelgeschichte 20, Vers 26, ist eine prophetische Passage aus meiner Sicht, wo der Apostel Paulus auch im Hinblick auf die Zukunft der Gemeinde, der nachapostolischen Gemeinde, inspirierte Warnungen ausspricht. Und da sagt er, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Ja, also hier sagt der Apostel Paulus, er hat eine ehrfürchtige Verantwortung gehabt und hat gewusst, Gott wird das Blut dieser Gläubigen von ihm fordern, wenn er eines nicht tut, nämlich den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Auch das Kreuz, auch die Heiligung, auch die Selbstverleugnung, auch die Dinge, die heute nicht populär sind. Ja? Und das ist der Unterschied zwischen einem modernen, stromlinienförmigen Gemeindewachstumschristen und einem biblischen Christen, dass der bibeltreue Christ bereit ist, auch die Dinge anzunehmen, die ihm wirklich Schwierigkeiten und Leiden bereiten, die das Kreuz in seinem Leben aufrichten. Und der moderne Mensch lässt diese Dinge weg. Ein zentrales Rezept der Gemeindewachstumsprediger von Willow Creek und Saddleback, Bill Hybels und so weiter, Rick Warren, ist: Predige nur das Positive. Rede nicht von Sünde, ruf die Leute nicht zur Buße auf, sondern erzähle ihnen nur immer wieder, wie viele Vorteile sie davon haben, wenn sie Christen sind. Und das ist ein Rezept des Teufels. Das ist nicht der Wille Gottes. Der Herr Jesus hat gesagt, bevor du den Turm baust, überschlag erstmal die Kosten. Willst du wirklich mir nachfolgen? Willst du bereit sein zu leiden, die Welt hinter dir zu lassen, alle deine Reichtümer zu verkaufen, der reiche Jüngling? Ja, der Herr hat ganz Klartext geredet. Und die modernen Verfälscher der Botschaft des Herrn sagen: Nein, nein, die Botschaft von der Selbstverleugnung, das kann man denen vielleicht in 10 Jahren mal erzählen. Jetzt im Moment mal musst du sie zur Selbstverwirklichung aufrufen, zur Selbstliebe. Und das ist Verführung, das ist Betrug. Das ist nicht das Wort bewahren, sondern das ist eine Verfälschung des Wortes Gottes. Und das ist genau die heutige Not, dass eben dieses Wort der Gnade, das die Kraft hat, uns zu auferbauen und uns ein Erbteil zu geben, dass dieses Wort nicht mehr einfältig in Gehorsam genommen wird, sondern es wird rumgedreht in bibelkritischer Weise, bis es passt. Und wenn man diese Haltung mal hat, dann ist man eigentlich schon auf dem Weg die schiefe Ebene abwärts. Und dort sind ganz viele Christen, die deren Vorfahren oder deren Gemeinden noch vor 30, 40 Jahren bibeltreu waren, die vielleicht selber noch dieses Etikett für sich in Anspruch nehmen. Es gibt so eine Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten, das ist der Witz, Das sind die bibeltreuen Ausbildungsstätten dabei, die Emerging Church, die Bibelkritik, die alles lehren. Aber sie haben immer noch das Etikett bibeltreu. Ich glaube, inzwischen gibt es höchstens noch 1 oder 2 von den 10 oder 12, die diese Bezeichnung wirklich halbwegs verdienen. Aber das Etikett hat man noch dran. Und die Leute werden in die Irre geführt. Aber das Wort Gottes bewahren heißt, dass ich mich unter den ganzen Ratschluss Gottes beuge, dass ich ihn verkündige, aber auch im Gehorsam auslebe. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Ist eine harte Frage, oder? Sind wir ganz leicht geneigt eigentlich dazu. Aber da bewegen wir uns von Philadelphia weg. Sobald wir in diesen Graubereich kommen, gehören wir nicht mehr zu denen, die das Wort bewahren. Denn bewahren kann man immer auch übersetzen mit gehorchen, befolgen. Das ist ein und dasselbe Wort. Das heißt, ich wache über dem Wort wie über einen Schatz. Ich beschütze es gegen Angriffe, ich verteidige es, ich befolge es und setze es in der Praxis um. Das ist entscheidend. Und das ist der Punkt, wo in der heutigen Zeit eben moderne Verführungsströmungen sagen: Lasst uns von der Bibel ein paar Abstriche machen. Wir werden mehr Leute bekommen. Wir werden wachsen. Wir werden relevant werden für die Welt. Wir werden Einfluss gewinnen. Und das ist die Verführung des Teufels. Lieber 5 echte Christusjünger als 500 laue Pseudo-Christen, die sich im Lobpreis wiegen und Halleluja schreien. Oder? Glaubt ihr das? Das sind genau diese Dinge. Der Herr hat nie nach der Masse geschaut. Nie. Im Gegenteil, Als alle Jünger von ihm weggegangen sind, ist er zu den 12 gegangen und hat gesagt: Und ihr wollt ja auch weggehen. Das ist unfassbar. Jeder Gemeindewachstumsberater hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Oh, wie kannst du nur? Strategischer Fehler. Nee, der Herr sieht die Dinge ganz anders. Und da müssen wir aufpassen, dass unser Denken nicht allmählich durch diesen ganzen Nebel dieser modernen Irrlehren umgepolt wird. Treue in der Nachfolge bedeutet, dass wir bereit sind, wirklich am Wort des Herrn festzuhalten, auch wenn es etwas kostet. Und ihr Lieben, morgen noch die biblische Position zur Homosexualität festhält, den wird das etwas kosten. Heute vielleicht gerade noch nicht. Ja? Also das, ich glaube, dass über diese Schiene zum Beispiel Verfolgung über die Gemeinden kommen wird. Ja? Dass da irgendwann irgendwelche pseudo-christlichen Homosexuellen anklopfen, systematisch bei irgendwelchen Gemeinden sagen, wir wollen bei euch Mitglied werden. Und wenn sie das nicht dürfen, dann flattert die Anklage gegen die Gemeinde auf den Tisch. Ja? Sowas ist möglich. Und wir müssen darauf achten, dass wir nicht meinen, ja, also wir können Gottes Wort gehorchen, solange der Zeitgeist nicht zu sehr in die andere Richtung weht. Aber irgendwo müssen wir uns schon anpassen. Ja? Also das kostet etwas, dem Wort des Herrn treu zu sein. Das kostet etwas, die biblischen Ordnungen noch festzuhalten. Ja? Auch gerade die Schwestern, ja, das ist ganz klar in der heutigen feministischen Zeit, wo die selbstbewusste, emanzipierte Frau als die Heldin dargestellt wird, da kommt man sich, denke ich, als christliche Frau schon seltsam vor, wenn man wirklich in der Ehe und in der Gemeinde noch die biblische Position einnimmt. Ja? Und man muss sich dafür schon fast vor anderen Christen rechtfertigen, die einen da schief ansehen. Und das ist ein Weg der Selbstverleugnung, wo ich wirklich sagen muss, nein, Gottes Ordnungen sind Segensordnungen. Ja? Menschlich verliere ich vielleicht dadurch, aber geistlich gewinne ich. Ja? Und da möchte ich wirklich auch jeden ermutigen. Das geht auch nur dann, wenn man wirklich das Wesen dieser Ordnungen verstanden hat und nicht nur aus reiner Tradition und äußerlichem Gehorsam die befolgt, sondern weil man von Herzen überzeugt ist, dass Gottes Weg der beste ist. Ja? Und das gilt insgesamt für bibeltreue Gemeinde. Sie bewahrt das Wort des Herrn, weil sie diesen Herrn kennt als den Sohn Gottes, der uns erlöst hat, der uns erkauft hat, der unser ganzes Leben besitzen darf und für den wir bereit sein sollten, auch in den Tod zu gehen. Ja? Und da ist es mal ganz gut, ab und zu mal so in Missionsberichte aus muslimischen Ländern zu schauen, ja, wo manchmal jemand, der sich zu dem Herrn Jesus bekehrt, von seinen eigenen Verwandten totgeschlagen wird nach 2-3 Tagen Glaubensleben. Ja? Oder wo die Frau sich scheiden lässt und der praktisch dann alleine irgendwo da sitzt, verstoßen von seiner Familie. Ja? Ja. Lohnt sich das? War das richtig, dass er sich bekehrt hat? Würden wir auch so einen Weg gehen, wenn wir vor die Alternative gestellt würden? Ja? Wir haben eine eher unnatürliche Situation bei uns im Westen, wo sehr viel Toleranz, sehr viel Freiheit für Christen da ist. Ja? In anderen Gegenden der Welt ist das ganz anders. Da kostet es einen hohen Preis. Und da muss ich wissen, wenn der Herr Jesus mich erkauft hat aus dem Gericht der Hölle, aus dem Verderben, und ich sein Eigentum bin, dann darf er mit mir tun, was er möchte. Dann will ich ihm gehorchen, ihn zu seiner Ehre leben, auch wenn das mich einen Preis kostet. Ja, das ist bibeltreu. Und das ist heute, wird es schwieriger. Und man wird, wie gesagt, auch von anderen Christen verspottet. Ja? Also es gibt dann so Leute, die sagen, ach, das sind die Ruckzopf-Christen. Ja? Und das klingt nicht sehr liebevoll. Ja? Da ist Spott dahinter und Verachtung gegenüber solchen, die bestimmte Grundlagen noch einfach ernst nehmen. Und da, ja, manche Christen, denen fällt es unheimlich schwer, so einem Spott standzuhalten. Ja? Aber da darf man sich von dem Herrn Jesus stärken lassen. Denn der Herr möchte, dass wir zu seiner Ehre leben und sein Wort treu halten, auch wo ganz viele Leute, die sich Christen nennen, dieses Wort verworfen haben. Und das ist so der Hintergrund von diesem Du hast mein Wort bewahrt, was wir eben finden in Offenbarung 3. Was das eben auch bedeutet, das möchte ich aus dem 2. Timotheus 4 nochmal lesen. Und das ist für die heutige Situation auch etwas ganz Entscheidendes. Ab Vers 1, 2. Timotheus 4, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das Wort bewahren bedeutet auch das Wort kompromisslos verkündigen und bezeugen. Das gehört auch mit dazu. Ja? Das heißt, dass ich wirklich nach dem Vorbild des Apostels Paulus den unverkürzten Ratschluss Gottes klar, deutlich, herausfordernd, liebevoll, ermunternd, ermahnend verkündige. Und zwar auch dann, wenn es nicht so gelegen kommt. Ja? Das ist ganz interessant, es sei gelegen oder ungelegen. Ne? Wir erinnern uns da an den Apostel Paulus, ich glaube, das war der Felix, dem er da gepredigt hat von Enthaltsamkeit und dem kommenden Gericht. Und dann wurde es dem Felix zu viel. Und da hat er gesagt, ach, es ist genug, Paulus, lass uns ein andermal reden, wenn wir gelegene Zeit haben. Ja? Und die gelegene Zeit kam nie. Die Zeit war nicht gelegen für diese Botschaft. Ja? Aber der Apostel Paulus hat es sie trotzdem verkündigt. Ja? Und das vor einem Vertreter der weltlichen Obrigkeit, wo das Mut gekostet hat, so etwas zu sagen. Und so ist es eben auch wichtig, wie gesagt, ich weiß es selber, das ist, wenn man zum Beispiel in der eigenen Gemeinde verkündigt und man spricht ein heikles Thema an, man weiß ganz genau, wenn du das jetzt sagst, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Spannungen, da werden sich gewisse Geschwister auf die Füße getreten fühlen und wieso hat er das jetzt wieder gesagt, ja. Und dann einfach, weil man weiß, es ist richtig, es ist notwendig, es trotzdem zu tun. Das kostet eine Überwindung. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ja? Bestimmte Sachen zu schreiben, bestimmte Sachen aufzudecken, bestimmte Sachen deutlich anzusprechen, wo man genau weiß, da kriegst du jetzt Schwierigkeiten, Ärger, Widerstand. Das kostet eine Entscheidung. Ja? Aber auf der anderen Seite, wir müssen das Wort Gottes verkündigen und zwar nicht nur so abstrakt und allgemein. Ja? Es gibt manche Kreise, die haben eine Tradition entwickelt, die biblische Wahrheit so wie ein Glasperlenspiel so vor die Leute hinzustellen. Dann geht man von einer Perle zur anderen und bewegt sich da in der erhabenen Theorie. Aber es ist eine Beleidigung, wenn man sagt, und wie ist es in deinem Leben? Das macht man nicht, sondern man bleibt einfach im Allgemeinen. Ja? Aber wenn ich das Wort ermahnen richtig verstehe, dann bedeutet Ermahnung genau, dass ich das anspreche, wie setze ich das Wort in meine Lebenspraxis um. Ja? Dass ich also nicht nur von Vergebung an und für sich spreche, sondern dass ich sage, und du, wie ist es bei dir? Hast du deinem Vater und deiner Mutter vergeben? Hast du um Vergebung gebeten? Bist du in einem bereinigten Verhältnis mit den Menschen um dich herum? Ja? Das wäre zum Beispiel eine Ermahnung. Ja? Und über Vergebung an und für sich und im Neuen Testament und im Alten Testament zu sprechen, das ist alles nett und schön. Aber wenn du dann nicht sagst, ja, und wie sieht es denn bei uns aus? Warum gibt es so viel Unvergebenheit, auch in Gemeinden? Warum gibt es Streit zwischen Familien, zum Teil in der zweiten Generation, über Erbsachen? Warum reden manche Leute, die am Tisch des Herrn zusammen sind, nicht miteinander? Ja? Ja, das ist unanständig, wenn man sowas anspricht. Ja, damit bringt man ja die Leute in Verlegenheit. Da erinnert man sie dran, ja, das Wort sollte ja eigentlich auch umgesetzt werden. Und genau das sagt der Apostel Paulus hier. Das sollen wir bei der Verkündigung tun. Nicht nur die Wahrheit ganz abstrakt und für sich stehend darstellen, sondern wir sollen überführen, tadeln und ermahnen. Das ist interessant, ja, als Prediger weißt du, dass das genau die Sachen sind, die am unpopulärsten sind. Ja? Verkündigung des Wortes soll überführen. Überführen heißt, dass ich so verkündige, dass jemand seine Sünden bewusst wird. Dass jemand merkt, ey, da bin ich gemeint. Das mache ich ja gar nicht, was da gesagt wird. Oder ich mache was, was nicht in Ordnung ist. Ja? Überführen heißt, dass ich so predige, dass der Geist Gottes Gläubige ins Licht bringt und den Finger auf wunde Punkte im Leben legen kann. Tadeln ist ja noch schlimmer. Tadeln bedeutet, dass ich jemanden zurechtweise. Und das ist in unserer modernen Zeit, im Westen zumindest, auch unanständig, wenn man sowas macht. Ja, und wenn man gescheit ist, macht man sowas nicht. Weil dann handelt man sich nämlich bloß Ärger ein. Weil der moderne Christ sagt, was fällt denn dem ein, dass der mich zurechtweisen will? Der soll erstmal vor seiner eigenen Tür kehren. Ich brauche mir nichts sagen zu lassen, von dem schon gar nicht. Oder haben wir nicht auch manchmal schon so Gedanken gehabt, können wir das annehmen, wenn uns jemand ermahnt und zurechtweist und sagt, du, ich finde, da hast du einen Fehler gemacht? Wir können uns ja mal fragen. Also leicht fällt es, glaube ich, niemand von uns. Ja? Das ist. Aber Gottes Wort sagt, wenn ich richtig verkündige, dann muss ich auch andere zurechtweisen und Fehlentwicklungen ansprechen. Und eine Korrektur anmahnen. Und damit setzt man sich heute in den Westen. War wahrscheinlich früher auch so, aber heute vielleicht noch mehr. Ja? Und im Grund sagt die Bibel hier, wir sollten eigentlich eine Gemeinde suchen, in der so gepredigt wird. Ja? Erwecklich, überführend, ermahnend und ermunternd, anspornend. Lebe es aus! Das heißt eigentlich ermahnen und ermuntern. Ja? Lebe es doch auch aus. Priest es in deinem Leben. Mach es konkret. Lass es Wirklichkeit werden, das Wort. Nicht nur, dass es in deinem Kopf gespeichert ist als Wissen, sondern dass du es lebst. Dann erst ist es wirklich bewahrt und verinnerlicht, wenn es ausgelebt hat. Ja? Das erinnert mich dran, 5. Mose 13. Der erste Vers, da steht genau das. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Ne? Also das Wort bewahren heißt es tun. Und ich denke, dass wir sehen müssen, in diesem Weg der Treue werden wir geprüft von dem Herrn. Das ist eine schwierige Sache. Aber ich möchte da gerade vielleicht von 5. Mose 13 nochmal weitergehen, um das deutlich zu machen, was da steht. Fragen bitte nachher, wenn nicht zwischendrin. Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lass uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lass uns ihnen dienen. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Also Gott lässt es manchmal zu, dass es den Irrlehrern erstaunliche Dinge gelingt. Ja? Zum Beispiel klar, dass eine moderne Gemeinde, die vom Wort Gottes abgewichen ist und Erfolgsrezepte des modernen Gemeindewachstums befolgt, dass die unter Umständen tatsächlich relativ groß wächst. Ja? Wie gesagt, wir haben in Stuttgart vor unserer Haustür das Gospelforum von dem Extremcharismatiker Peter Wenz, 4.000 bis 5.000 Gottesdienstbesucher, größte Gemeinde in Deutschland. Da pilgern die Leute hin. Herr Wenz, was ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Ja, Rock- und Pop-Lobpreis, ja. Rauf und runter, da kann man Hip-Hop tanzen am Sonntagmorgen, Lobpreis und meinen, man würde Gott anbeten damit. Ja? Das ist das Erfolgsrezept, plus noch ein paar andere Sachen. Ja? Also es kann durchaus sein, dass gottlose, falsche Propheten, die eine völlig falsche Richtung vertreten, dass die Erfolg haben, dass da viele Leute hingehen. Ja? Das ist eine Prüfung für den Gottesfürchtigen. Ja? Aber es geht nicht um Erfolg, um viele Leute sondern es geht darum, wollen wir dem Herrn treu sein? Lieben wir ihn? Sind wir für ihn bereit zu leiden? Sind wir bereit zu sagen, ich will dem Herrn treu bleiben, auch wenn unsere Gemeinde schrumpft statt wächst? Lieber 10 Besucher und treu als 200 und Larifari. Na, das ist ein Grundsatz. Da prüft uns der Herr manchmal. Der Herr prüft uns dadurch, dass falsche Propheten Botschaften bringen, die viele begeistern. Und das ist auch so eine Sache, ja. Ich habe mal gehört von einem Ältesten einer ehemaligen exklusiven Brüdergemeinde, die sehr rasch sehr liberal geworden ist. Und da ist dann irgendwann die ganze Jugend weggegangen und in eine extrem charismatische Jugendkirche gegangen. Ja? Und dann sagte dieser Bruder wohl, ich weiß gar nicht, warum unsere jungen Leute weggegangen sind. Wir haben ihnen doch so viele Zugeständnisse gemacht. Und wenn ich da dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, lieber Bruder, genau deswegen sind sie weggegangen, weil du so viele Zugeständnisse gemacht hast. Weil du gegen deine eigenen Überzeugungen und dein biblisches Wissen und die biblische Wahrheit faule Kompromisse gemacht hast. Und wisst ihr, was die jungen Leute dann machen? Dann verachten sie die Ältesten in ihrem Herzen und werden gottlos und sagen, wenn schon charismatischer Lobpreis, dann die volle Dröhnung. Und das gibt's beim ICF. Tschüss. Ja? So läuft es. So läuft es leider heute. Ja? Und der einzige Weg, wie wir junge Menschen wirklich überzeugen können vom Biblischen, ist, dass wir ihnen glaubwürdig eine enge Bibeltreue vorleben, wo wir ihnen begründen, warum wir zum Beispiel keine charismatischen Lobpreislieder singen. Ja? Klar, da werden vielleicht ein paar gehen, aber die anderen werden dann bewusst auch diesen Weg verstehen und gehen. Und in dem Maß, wo ich anfange, gegen biblische Prinzipien Kompromisse zu machen, Zugeständnisse zu machen, um die Jugend zu halten, ist schon manche Gemeinde an die Wand gefahren worden, geistlich ruiniert worden, mit diesem Motiv. Wir wollen doch die Jugend nicht verlieren. Ja? Und das ist verderblich, da hat jemand die Prüfung Gottes nicht bestanden. Ja? Denn das ist ganz klar, wenn ich Gott untreu werde, um dem Menschen Zugeständnisse zu machen, dann werde ich nie ein Segen und eine geistliche Frucht ernten. Das ist eigentlich logisch, oder? Wenn ich aber entgegen dem menschlichen Anschein Gott treu bleibe und es riskiere, dass alle möglichen Leute weglaufen, dann ist es der einzige Weg, um zu verhindern, dass sie wirklich weglaufen. Durch Gottes Gnade bleiben sie unter Umständen. Ja? Und wenn sie gehen, dann gehen sie. Ja? Und in diesem Sinn müssen wir sehen, dieser Weg des treuen Überrests wird immer geprüft. Und es ist ein geistlicher Kampf, es ist kein Spaziergang. Ja? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir haben oftmals den Wunsch, es ruhig anlaufen zu lassen. Ja? Möglichst keine Konflikte. Konflikte sind doch hässlich. Ja? Außerdem als Christ sollte man eigentlich gar nie Konflikte haben. Ja? Idealerweise. Aber die Bibel sagt, Gott stellt uns in Konflikte und wenn wir Gott treu sein wollen, wird es Konflikte geben mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, mit unseren Gemeindegeschwistern, ja? Mit Freunden, die vielleicht jahrelang derselben Überzeugung waren wie wir. Und genau das sind Prüfungen. Das mutet uns Gott zu. Er mutet uns manchmal zu, dass wir einsame Wege gehen, wo alle anderen sagen, der hat den Verstand verloren. Ja? Wenn wir mal Jeremia anschauen, ja, es gab so manche Boten Gottes und Männer Gottes, die waren zumindest phasenweise ziemlich einsam, ziemlich mit dem Rücken an der Wand. Und das ist mir wichtig geworden, ich lese es mal aus Daniel nochmal, aus Daniel 12, wir hatten es schon gelesen, aber dieser Aspekt, den möchte ich nochmal hervorheben. Vers 10. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Also der treue Überrest muss durch Bedrängnisse gehen. Er wird geprüft durch Erschütterungen, durch Schwierigkeiten und Widerstände, Gott sichtet und läutert die, die er lieb hat und die, die ihm treu nachfolgen. Ja? Und das müssen wir verstehen, da müssen wir auch ein Ja dazu haben. Das ist kein Spaziergang. In der Endzeit dem Herrn treu zu bleiben, bedeutet Kampf und es bedeutet Leiden. Ja, aber das hat uns der Herr auch klar gelehrt. Wir müssen es nur akzeptieren. In seinem Wort steht es ganz klar drin. Ja? Und dann können wir auch freudig einen Weg gehen, wo die anderen sagen, der spinnt. Ja? Jetzt hat er irgendwie die Bodenhaftung verloren. Ja? Sowas macht man doch nicht. Ja? So einen Weg gehen. Ja? Der ist ultrakonservativ. Der macht heute noch das Gleiche wie die Leute vor 50 Jahren. Das kann ja nicht richtig sein. Und ich sage immer, biblischer Glaube und biblische Gemeinde ist eigentlich im Wesentlichen dieselbe im 1. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert. Da gibt es eigentlich keinen Wesensunterschied. Der christliche Glaube wandelt sich nicht mit jedem Zeitgeisttrend und mit jedem Jahrhundert und mit der Technik und mit dem Internet oder was weiß ich, überhaupt nicht. Sondern im Prinzip sollen wir heute so Gemeinde bauen wie der Apostel Paulus und die Epheser und die Kolosser und die Christen in Philadelphia im 1. Jahrhundert auch. Ja? Diese ganzen technischen Schnickschnack, den können wir nutzen, aber der ist nicht wesentlich. Ja, der gehört nicht zum Wesen biblischer Gemeinde dazu, sondern dass Kinder Gottes sich zu dem Herrn versammeln, dass sie sein Wort verkündigen, dass sie beten, dass sie geistliche Lieder singen, nicht Lobpreislieder, sondern geistliche Lieder. Ja? Das ist das Wesen von Gemeinde, immer gewesen. Ja? Und so einfach und klar sollen wir bleiben und uns nicht an die Welt und den Zeitgeisttrend anpassen. Dann liegen wir richtig. Ausgerichtet am Wort und an nichts anderem. Und Gott reinigt und sichtet und läutert. Und wenn wir dazu ein Ja haben und da durch viele Kämpfe und Nöte dem Herrn treu bleiben, dann entsteht kostbare Frucht in unserem persönlichen Leben, aber auch in den Gemeinden, die sozusagen nach dem Philadelphia-Grundsatz leben. Das werden ganz sicher eher kleine Gemeinden sein. Ja? Vielleicht schrumpfen sie sogar in manchen, wobei das nicht sein muss. Ja, biblisch lebendige Gemeinden können auch sehr gut auch wachsen, auch in der heutigen Zeit. Aber sie müssen nicht wachsen. Ja? Sie stehen nicht unter dem Zwang. Und das ist eben auch wichtig, dass wir durch diese Prüfungen näher zum Herrn uns führen lassen. Dass wir lernen, auch als Gemeinde, ich vertraue ganz allein auf den Herrn. Wenn ich dem Herrn und seinem Wort treu bin, dann kann das keine schlechten Früchte bringen. Oder? Ja? Wenn ich einen geistlichen, göttlichen Weg gehe statt eines menschlichen, dann stehe ich menschlich vielleicht als Verlierer da, aber geistlich gesehen werde ich nie verlieren dabei. Oder doch? Ja? Das sind die Prüfungen. Und da dürfen wir die Treue des Herrn erleben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das gilt gerade auch für den treuen Überrest in der Endzeit. Und deswegen dürfen wir Mut haben. Wir dürfen wissen, mit diesem Herrn ist der Weg der Treue ein Segensweg und ein wunderbarer Weg, auch wenn er manche Kämpfe und Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, der eben ganz entscheidend ist. Und das ist, dass der treue Überrest den Lebensgrundsatz der Absonderung hat. Das ist deswegen wichtig, weil der Satan hat auch ein Prinzip. Und das Prinzip des Satans ist Vermischung. Ja? Ist doch interessant. Matthäus 13, 33, da spricht der Herr davon, dass eine Frau Sauerteig nahm und in 3 Scheffel reinen Mehls heimlich hineingemischt hat und zum Schluss war das ganze Mehl durchsäuert. Und die falschen Theologen haben das ja so ausgelegt, das ist ein Bild, wie das Christentum die Welt immer mehr durchdringt, bis zum Schluss die ganze Welt christlich ist. Ja? Und das ist eine falsche Auslegung. Ja? Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild von Bösem, von Verderbnis, von Irrlehre und Sünde. Ja? Und von daher gesehen zeigt es, Wenn wir zulassen, dass der Feind in unser reines Mehl Sauerteig reinmischt, dann reicht ein wenig Sauerteig, damit zum Schluss der ganze Teig durchsäuert wird. Und das steht zweimal in den neutestamentlichen Briefen. Einmal in 1. Korinther 5 in Bezug auf moralische Sünde und einmal in Galater 5 in Bezug auf Irrlehre. Ja? Das heißt, bibeltreues Christsein bedeutet Absonderung vom Bösen, von böser Lehre und von moralischer Sünde. Und wenn ich das nicht beachte, wenn ich Vermischung zulasse, dann ist es glasklar, das Ganze wird zum Schluss verdorben sein. Ja? Ich sage immer, das ist doch so schön, wäre doch so schön, wenn ich 100 gesunde Äpfel in meinem Keller habe und 2 faule, dann müsste es doch möglich sein, dass die 100 gesunden Äpfel die 2 faulen gesund machen, oder? Das wäre doch eigentlich wunderschön, wenn das so wäre. Aber Tatsache ist, wenn ich die 2 faulen Äpfel nicht von den 100 gesunden absondere, dann habe ich zum Schluss 102 faule Äpfel in meinem Keller. Und das ist ein Gesetz. Ja, und genauso ist es ein Gesetz, was die Bibel sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und vielleicht lesen wir da nochmal 1. Korinther 5, diesen Grundsatz, denn der gilt nicht nur für moralische Sünde, sondern auch für Irrlehre. Also für das, was in Galater 5 angesprochen ist. 1. Korinther 5, Abvers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da er ja ungesäuert sei. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt. Und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Also eine Gemeinde, die keine Gemeindezucht übt, bei moralischer Sünde, ist keine biblische Gemeinde. Ja? Und ihr müsst euch nicht wundern, wenn die ungerichtete moralische Sünde die ganze Gemeinde korrupt macht, kaputt macht, zersprengt oder moralisch degenerieren lässt. Ja? Aber genauso gilt es auch für Irrlehre. Eine Gemeinde, die Irrlehre in ihren Reihen duldet, Böses vom Feind produzierte Verfälschung der biblischen Wahrheit, die ist ganz genauso letztlich unbiblisch und geht kaputt daran. Galater 5. Da wird in Bezug auf diese judaistischen Irrlehrer, die das Gesetz und die Beschneidung den galatischen Heidenchristen ans Herz gelegt haben, wird Folgendes gesagt. Vers 7, Galater 5. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also Irrlehre muss aus einer bibeltreuen Gemeinde draußen gehalten werden. Zum Beispiel, wenn in irgendeine Gemeinde ein ganz netter Mensch kommt, der Allversöhner ist. Ja? Und ich merke das und sehe, der lehrt die Allversöhnung, dann muss ich den aus der Gemeinde draußen raustun. Ja? Oder genauso, was eben ganz oft auch der Fall ist, wenn man einen Pfingster und Charismatiker hat, der sagt, ach, ich rede nur für mich in Zungen, könnte mich nicht aufnehmen. Ja? Da würde ich sagen, nimm den nicht auf. Ja? Da kommt Sauerteig in die Gemeinde rein. Und diese Leute können auch oft meistens gar nicht anders, als von ihren falschen Lehren zu zeugen und weiterzusagen und Werbung zu machen. Und dann entsteht im Grund Verführung. Ja? Und genauso zum Beispiel in Titus 3, diese Stelle hängt genau damit auch zusammen. Da lesen wir ja ab Vers 10, einen sektiererischen Menschen weise nach einer zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Sektiererisch kann eben auch heißen, ein Menschen, der Irrlehren verbreitet. Heretikos ist das griechische Wort, Häresie, kommt daher das Fremdwort für Irrlehre. Ja? Also einer, der Irrlehren verbreitet und Parteiungen dadurch stiftet, den muss man abweisen, ausschließen. Man darf ihn nicht in der Gemeinde dulden. Ja? Das ist der Grundsatz der Absonderung, der lebenswichtig ist für eine biblische Gemeinde. Wie gesagt, der Satan hat den Grundsatz der Vermischung. Er weiß ganz genau, wenn auch nur ein bisschen charismatischer, bibelkritischer Sauerteig in einer Gemeinde, in einem Missionswerk, in einem Gemeindeverband drin ist und er wird nicht rausgetan, dann arbeitet die Zeit für ihn. Ja, der Sauerteig breitet sich immer mehr aus. Da kann gar niemand was dagegen machen. Das einzig Richtige wäre Absonderung. Ja. Das ist ja das, was ich zum Beispiel manchen Brüdern vor Augen geführt habe, wo sie mich dafür am liebsten steinigen würden, wo ich gesagt habe, ihr wisst ganz genau und wusstet ganz genau, im Missionswerk Bibelschule Wiedenest wird Irrlehre gelehrt. Bibelkritik, Ökumene, Charismatik. Und trotzdem hat man gesagt, das sind alles unsere lieben Brüder und Schwestern, wir bleiben eins mit ihnen. Und jeder hat, oder viele haben hintenrum geseufzt und gesagt, oh, weißt du schon, was da alles Schlimmes läuft. Aber keiner hat es öffentlich gesagt und niemand hat sich abgesondert. Ja? Und Tatsache ist, dass eben die Irrlehren von Wiedenest inzwischen große Kreise von den freien Brüdern zum Beispiel verseucht haben, weil sie die Absonderung nicht haben wollten. Ja? Und das sind zum Beispiel so Dinge, da merkt man, man kann mit diesen Grundsätzen nicht spielen. Die stehen nicht umsonst in der Schrift. Das hat Folgen, wenn man anders handelt, wenn man falsch handelt. Ja? Das ist ganz klar. Wenn ich den Sauerteig drin lasse, dann brauche ich mich nicht beschweren, wenn dann nachher der ganze Teig durchsäuert ist. Das ist klar. Ja? Und deswegen dieser Grundsatz der Absonderung ist überlebenswichtig für die endzeitliche Gemeinde. Das klingt natürlich nicht schön. Man sagt, ja, christlich wäre doch eigentlich Liebe und Einheit, aber da hat man den Herrn Jesus nicht richtig verstanden. Ja, der Herr hat auch Absonderung gepredigt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass sie sich von dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten fernhalten sollen. Ja? Und in diesem Sinn wollen wir nochmal den Grundsatz uns vor Augen führen in 2. Korinther 6. Der zum Beispiel auch gegenüber der Ökumene gilt, gegenüber der Charismatik, gegenüber der Bibelkritik, den ganzen modernen Gemeindeströmungen. Da lesen wir, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, ab Vers 14. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Also hier wird der Grundsatz gezeigt und der ist nicht negativ in Anführungsstrichen. Ja? Also der Grundsatz, den Gott uns hier lehrt, weil der Herr Jesus, weil der lebendige Gott durch seinen Geist in unserer Mitte ist, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Deshalb sollen wir uns absondern von allem Bösen. Ja? Das ist der Grundsatz. Wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Und es ist klar, in dem Tempel wohnt Gott nur, wenn er nicht verunreinigt ist. Ja? Das war klar in Israel, sobald die Stiftshütte im Grund, sobald Israel sich versündigt hatte, musste die Stiftshütte außerhalb von Israel, außerhalb des Lagers sein. Ja? Und wenn in die Stiftshütte Sünde gekommen wäre, da wäre Gott draußen gewesen. Ja? Und genau dieser Grundsatz wird uns hier gezeigt, wir sollen uns absondern von den Ungläubigen, von der Welt, auch von pseudochristlichen Ungläubigen, ja, von Katholizismus, von der Ökumene, von den Pfingstern, Charismatien, weil das ist Finsternis, das ist Irrlehre und wir können nicht Finsternis dort haben, wo der Tempel Gottes ist. Ja? Sonst haben wir Gott nicht. Weicht die Gegenwart Gottes. Ja? Und das ist ja dieses eindrückliche Bild in Hesekiel, dass die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel weicht aufgrund der Gräuelsünden der Israeliten, der jüdischen Ältesten. Und der Tempelbetrieb geht einfach weiter. Die Priester bringen weitere Opfer, die Leviten singen täglich ihre Lobpreislieder. Ja? Alles geht weiter, nur der Herr ist nicht mehr da. Ja? Aber als dann ein paar Jahre später dieser Tempel in Trümmer fiel, da muss man im Grunde sagen, geistlich gesehen war die Grundlage dafür gelegt, in dem Moment, wo die Herrlichkeit den Tempel verlassen hat. Da war der schon kaputt, da war der schon zerstört, da war nicht mehr ein Tempel des Herrn. Da war nur noch eine äußere Fassade. Ja? Und wir haben heute mit Sicherheit eine ganze Menge moderne stromlinienförmige Gemeinden, wo regelmäßig Gottesdienste gehalten werden, Lobpreis gemacht wird, wo alle tanzen und jubeln und dem Herrn zujubeln, aber der Herr ist nicht da. Der kann da gar nicht sein, weil da Böses ist, Vermischung mit der Ökumene, mit Irrlehren. Und die äußere Fassade läuft weiter. Ja? Und das ist genau der Punkt, wo davor sollten wir Furcht haben. Nicht, dass uns die Jugend davonläuft, wenn wir keine Lobpreislieder einführen. Ja? Sondern, dass der Herr weggeht, wenn wir anfangen, Frevel und Irrtümer und Irrlehren und Böses in seinen Tempel zu bringen. Davor sollten wir Furcht haben als Christen. Ja? Wir sollen uns reinigen in Gottes Furcht, die Heiligkeit vollenden. Das klingt alles ein bisschen fremd für heutige Christen. Ne? Aber das ist eine ganz logische Sache. Wenn ich weiß, ich habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott. Das ist ja bei mir persönlich auch so. Wenn ich jetzt eine Sünde tue und ich mache weiter einfach mit der Sünde und bereinige sie nicht, dann kann ich immer noch mit meinen Lippen bekennen, ich habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott. Aber, stopp, die Gemeinschaft ist unterbrochen. Ja? Die ist nicht real. Bis du nicht die Sünde bekannt hast und bereinigt hast und wieder umgekehrt bist, dann hast du wieder Gemeinschaft. Ja? Und so ist es auch mit der Gemeinde. Und das sind diese Dinge, in dem treuen Überrest, die nehmen diese biblischen Lehren noch so, wie sie sind, real ernst. Und versuchen sie in aller Schwachheit, ja, das geschieht immer nur ein Stück unvollkommen, auszuleben, zu praktizieren. Und darauf legt Gott seinen Segen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass man sagen kann, irgendjemand lebt das Ideal von Philadelphia vollkommen aus. Ja? Darum geht es gar nicht, sondern es ist ein prophetischer Ansporn, einen ganz bestimmten Weg zu gehen, den der Herr gesegnet hat. Ja? Und wenn wir diesen Weg gehen in Schwachheit, mit Rückschlägen, mit Schwierigkeiten, dann wird Gott uns segnen und weiterführen und bewahren. Aber wenn wir von dem Weg abweichen, dann brauchen wir uns nicht beklagen, wenn unser Leuchter weggestoßen wird und der Herr von außen anklopfen muss, statt in der Mitte zu sein. Laodicea. Ja? Das ist, denke ich, diese Botschaft, die mir da wichtig ist aus Offenbarung 3. Ich möchte noch mal weiterlesen. Wir werden das nicht alles ausführlich behandeln können, aber wir lesen noch mal Vers 9, den Rest von dieser Offenbarungsbotschaft an Philadelphia. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, Vers 9 zeigt, dass die Leute, die spotten über die treuen, gottesfürchtigen Gläubigen, dass die einmal nicht mehr spotten werden. Ja? Dass die Gottlosen, die gesetzlos, gesetzesfreien, modernen Christen, um das mal so ein bisschen anzuwenden, die meinen, diese engen Spinner, die sind eh nicht ernst zu nehmen, dass die einmal ganz anders denken werden, wenn die Gemeinde in ihrer Herrlichkeit offenbar wird und wenn auf der anderen Seite das Gericht Gottes über die kommt, die eben draußen sind aus der wahren Gemeinde. Und das wird hier genannt, die Synagoge des Satans. Ja, das war damals ganz sicher so, dass die Juden in vielen Orten die erbittertsten Feinde waren der jungen christlichen Gemeinden. Aber heute ist es die abgefallene Namenschristenheit. Ja, so würde ich das mal deuten. Und eben wichtig ist, dass wir das Wort vom standhaften Ausharren auf den Herrn bewahren. Ja, ich denke, so kann man das übersetzen. Das Wort meines Ausharrens übersetzen es auch manche, aber der Punkt ist eben, dass der Genitiv im Griechischen mehr kann als im Deutschen. Ja? Das Wort meines Ausharrens kann im Deutschen nur heißen, dass man eben das Christus ausgeharrt hat. Ja? Aber im Griechischen kann der Genitiv auch ein Objekt bezeichnen, ein Gegenstand, das Wort des Ausharrens auf mich. Und ich glaube, dass das genau der Gedanke ist. Ja? Gott ermuntert uns, wartet auf den Herrn, vertraut auf den Herrn, wirft euer Anliegen auf den Herrn, seid dem Herrn treu. Und wer das bewahrt, diese Ausrichtung auf den Herrn Jesus, den bewahrt der Herr. Ich denke, das ist ein Grundsatz. Ja? Er bewahrt uns in dieser Endzeit. Er bewahrt nicht jeden. Er bewahrt nicht die Leute, die mit der Sünde spielen, die mit der Irrlehre liebäugeln, die die Wahrheit verworfen haben und lieber Legenden glauben, ja? Sondern er bewahrt die Gottesfürchtigen, die, die sein Wort noch ernst nehmen, die vor seinem Wort zittern, heißt es mal in Jesaja Prophet. Ja? Die bewahrt er. Und er gibt auch, dass sie diese grauenvolle Stunde der Prüfung, der Versuchung der Menschen, die auf der Erde wohnen, dass sie davor bewahrt werden. Und das ist aus meiner Sicht ein Beleg für die Entrückung vor der großen Trübsal, ein Zeichen, dass eben die Gemeinde herausgenommen wird aus dieser Welt, bevor diese endzeitlichen Prüfungen kommen, die dann eben in Offenbarung 13 geschildert werden, ja, wo die Leute dann letztlich gezwungen werden, ein Stück weit dem Antichristen zu huldigen. Diese Dinge, vor denen bewahrt der Herr die wahre Gemeinde, er wird sie entrücken und er wird, auch, solange wir noch auf der Erde sind, die Seinen bewahren vor den verderblichen Folgen der Verführung, der Verfolgung, der Prüfungen, die eben in dieser vorantichristlichen Zeit auch da sind. Das dürfen wir ganz sicher wissen und dem Herrn darauf vertrauen. Ja, das ist eine Verheißung. Die dürfen wir für uns nehmen, wenn wir auf diesem Weg von Philadelphia sind, dann dürfen wir wissen, der Herr bewahrt mich, er bewahrt uns. Das heißt natürlich nicht, dass man leichtfertig ist. Ja? Das kann ein gottesfürchtiger Gläubiger gar nicht. Ja? Das heißt auch, habt Acht auf euch selbst. Ja? Also diese Selbstprüfung, auch dieses Wissen, ja, von meinem Fleisch, von meiner Natur her, bin ich ganz leicht geneigt, vom Herrn abzuweichen. Das gilt ja für jeden von uns. Das gehört dazu. Der Herr bewahrt uns, aber er leitet uns auch, dass wir Acht haben auf uns selbst. Und dass wir nicht leichtfertig sagen, oh, Gott wird mich schon bewahren, ich kann alles Mögliche machen, ich kann mit allem Möglichen rumspielen. ein leichtfertiges, lockeres Leben führen. Das ist damit nicht gemeint. Der Herr bewahrt die Gottesfürchtigen. Ja? Die Treuen, die sein sind. Ja, siehe, ich komme bald. Also das, denke ich, kann man wirklich am besten auch übersetzen und verstehen. Siehe, ich komme unversehens. Ich kann ganz plötzlich kommen. Und die Folge, wenn ich das weiß, ist eben das, was auch in dem Gleichnis der Herr Jesus mal gesagt hat, dass der Knecht, der weiß, der Herr kann jederzeit kommen, dass er wachsam ist und treu in der Ausübung seiner Pflichten, damit der Herr, wenn er kommt, ihn wachend und bei der Arbeit findet, ja, und ihm dann das Lob gibt. Und diese Grundhaltung ist, denke ich, hier auch mit gemeint. Siehe, ich komme bald, das heißt, wir sollen den Herrn jederzeit erwarten. Und das hat ja auch ganz persönliche Konsequenzen. Ja? Wenn du wirklich weißt, du hast ja noch eine Sache gut zu machen mit einem Mitbruder, vielleicht auch mit einem Weltmenschen, dann mach es doch heute, statt es auf morgen zu verschieben. Du weißt gar nicht, ob morgen nicht der Herr gekommen ist und dann kannst du das nicht mehr machen. Ja? Fragen stellen wir nachher. Ja? Das ist also ganz wichtig, dass wir verstehen, diese innere Wachsamkeit, diese Bereitschaft, diese Erwartungshaltung, dem wiederkommenden Herrn zu begegnen, ist ein ganz großer Ansporn für ein gesundes geistliches Leben in der Endzeit. Ja? Je mehr wir das verwirklichen, desto mehr bewahren wir uns davor, uns in irgendwelche Fallstricke des Teufels zu verstricken. Und desto mehr werden wir auf eine ganz nüchterne, natürliche Weise in der Heiligung leben, dass wir Dinge, die uns wegziehen könnten von dem Herrn Jesus, dass wir die einfach meiden. Dass wir mit denen gar nichts zu tun haben wollen. Ja? Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nehme. Ja, was haben wir? Wir haben die Fülle in Christus. Wir haben die Gnade in Christus. Wir haben vor allem auch sein Wort. Ich denke, das ist in erster Linie auch gemeint. Halte fest an den Überlieferungen, die ich euch über meine Apostel und Propheten gegeben habe. Halte das fest und lass es dir nicht rauben von irgendjemand, von dem Feind. Aber dann ganz sicher auch eben die innere Herzensbeziehung zu dem Herrn, dass wir darüber wachen, dass wir nichts zwischen uns und den Herrn Jesus kommen lassen, an keinem Tag. Dass wir so schnell wie möglich Dinge, wo wir merken, jetzt habe ich mich versündigt, jetzt bin ich dabei vom Herrn abzudriften, so schnell wie möglich das bereinigen. Nicht erst nach Wochen oder Monaten, ja? Sondern jeden Tag, jede Stunde. Ja? Ja, wir haben einen Siegeskranz zu gewinnen. Das ist vielleicht für uns heutige Christen, ich weiß nicht, wie es euch geht, also für mich war das lange Zeit ein sehr fremder Gedanke. Ich habe mir über die Herrlichkeit, über die Ewigkeit, über die Zukunft ganz wenig Gedanken gemacht, auch durch diese charismatischen Prägungen. Man lebt sehr im Diesseits. Man will immer, dass Gott uns hier segnet und hier unsere Wege ebnet. Aber der biblische Glaube rechnet ganz viel mit der kommenden Herrlichkeit und mit der Belohnung. Der Apostel Paulus hatte kein bequemes Leben. Ja? Der wurde gesteinigt, geschlagen, verleumdet. Aber sein Trost war der Lohn in der Herrlichkeit. Er hat gesagt, das ertragen wir alles, weil die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der überragenden Herrlichkeit. Haben wir den Blick auch so? Wir dürfen ihn uns schenken lassen, wir dürfen den Herrn darum bitten. Weil dann kommen viele Dinge auch in unserem persönlichen Leben ein bisschen in andere Prioritätenfolge und werden geordnet. Ja? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns auch manche Prüfungen, manche Schwierigkeiten und Lasten zumutet, weil er möchte, dass diese Herrlichkeit und dieser Lohn in der kommenden Ewigkeit größer wird. Wir sehen nur, Herr, lass es nicht zu schwer werden hier in diesem Leben. Ja? Der Herr sieht die Dinge schon vom Ende her. Und wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, durch Prüfungen, durch Lasten und Leiden, dann dürfen wir dem Herrn vertrauen, dass das wirklich auch im Hinblick auf unsere kommende Siegeskrone, unseren Siegeskranz geschieht, wo wir als Überwinder auch den Lohn von unserem Herrn bekommen werden. Und in dem Sinn möchte ich uns alle ermutigen, es lohnt sich, den Weg der Treue zu gehen. Es lohnt sich, zu diesem treuen Überrest sich zu halten und das Wort des Herrn zu bewahren, seinen Namen nicht zu verleugnen, ihm treu zu bleiben in der Absonderung, in Leiden, im treuen Dienst, weil der Lohn wird uns nicht ausbleiben. Und die Frucht, die sehen wir zum großen Teil erst in der Herrlichkeit. Ja? Frucht unseres Dienens, die sehen wir zum großen Teil nicht hier, und das ist auch gut so, das müssen wir auch gar nicht sehen. Ja? Wir dürfen im Glauben wandeln, wir wandeln noch nicht im Schauen, aber wir dürfen wissen, dass dieser Weg der Treue auch einen wunderbaren Lohn hat. Vielleicht zum Abschluss noch, was der Apostel Paulus zum Abschluss seines Lebens sagen konnte. 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 als Ermutigung für uns. Da sagt der Apostel: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, oder eben der Siegeskranz der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ja, einem solchen Herrn treu zu dienen, ist ein Vorrecht. Möge der Herr schenken, dass wir mit neuem Mut das tun und diesen Weg gehen. Amen. Ja, dann will ich noch mit uns beten, dass wir vielleicht noch kurz aufstehen. Herr Jesus Christus, ja, wir wollen deinen Namen rühmen, wir wollen dich preisen, unseren Herrn und Retter. Du hast uns mit deinem Blut, mit deinem Leiden am Kreuz erkauft. Du warst bereit, dein Leben für uns hinzugeben, um uns für dich zu erwerben als eine heilige Brautgemeinde. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich auch um uns sorgst, dass du uns auf dem guten und rechten Weg führen willst, auch durch alle Gefahren dieser letzten Zeit. Und wir haben etwas sehen dürfen von dem Weg der Treue, zu dem du uns ermunterst, auch durch dieses Sendschreiben an Philadelphia und andere Bibelworte. Schenk doch Gnade, dass wir das wirklich in unser Herz fassen, dass wir wirklich bereit sind, diesen Weg zu gehen und nicht davon abzuweichen, dass wir bereit sind, auch die Leiden, die Schmach, die Schwierigkeiten zu ertragen, die mit diesem Weg und mit deiner Nachfolge verbunden sind. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns wirklich immer größer und herrlicher wirst und uns lieber wirst, dass wir diese Hoffnung in unserem Herzen immer mehr auch lebendig bewahren und lebendig halten, dass wir einmal in der Herrlichkeit mit dir vereint sein werden, dass alle Leiden und Schwierigkeiten dieser Zeit nichts zu achten sind gegenüber der Freude und der Herrlichkeit, die wir dann ererben werden. Schenk uns deinen Segen und deine Gnade im Betrachten und Nachdenken über dein Wort. Wir danken dir für all deine Gnade und Treue und dass wir mit dir jeden Tag rechnen dürfen.